Breitband. Topic.
Das Internet ist für viele von uns eine Selbstverständlichkeit geworden. Laut der aktuellen ARD-ZDF-Online-Studie sind etwa 3/4 der Deutschen regelmäßig im Netz unterwegs. Und die Geschwindigkeit, mit der wir uns online bewegen, die steigt von Jahr zu Jahr und gleichzeitig fällt der Preis, den wir für den Zugang zum digitalen Netz zahlen.
Das ist aber natürlich nicht überall so. In Kuba zum Beispiel, da sind laut offiziellen Angaben gerade mal 1/4 der Bevölkerung online. Und die Organisation Freedom House, die geht sogar von nur 1-3% aus. Und für die meisten Kubaner ist der Zugang zum Netz eben ohnehin unbezahlbar. Bis zu 5 € pro Stunde oder kostet eine Stunde Internet und das eben dann in Modemgeschwindigkeit und dazu noch mit eingebauter Überwachung.
Ja, und ein frisch verlegtes Unterseeglasfaserkabel initiiert mit Partnern aus China und Venezuela soll nun einen besseren Netzzugang ermöglichen, zumindest was die Geschwindigkeit angeht. Anja Krieger über das kubanische Netz und die sozialistische Breitbandplanwirtschaft.
Ach, der Klang von alten Modems. Ein fast vergessenes Geräusch aus einer Zeit, als das World Wide Web noch in den Kinderschuhen steckte. Nicht ganz so romantisch finden das die Kubaner. Ihre Insel sitzt nämlich immer noch in der digitalen Frühzeit fest. Von Kuba aus ins Internet, das ist eine Herausforderung und geht nur über Dial-up und einen einzigen Satelliten, dessen Leistung sich gut 11 Millionen Kubaner teilen müssen. Alba 1 heißt das Glasfaserkabel, das das ändern könnte. Seit Februar liegt es im Wasser zwischen Venezuela und Kuba und soll noch diesen Herbst in Betrieb gehen. Mit dem neuen Kabel bekommt Kuba laut offiziellen Angaben einen 3000-mal schnelleren Zugang. Doch ob das den Kubanern eine digitale Revolution bringt, ist fraglich. Die kubanische Regierung selbst hat die Hoffnung auf ein schnelleres Netz für alle gedämpft. Die Infrastruktur im Land sei zu schlecht und so muss die Kapazität rationiert werden. Aber auch der Aufbau schnellerer Verbindungen innerhalb des Landes wird den Kubanern nicht das Netz öffnen, glaubt Robert Guerra von der Organisation Freedom House.
My worry is that as Cuba connects to Venezuela.
Meine Sorge, wenn Kuba über Venezuela verbunden wird, sind die Trends in Venezuela und China. Venezuela bewegt sich zunehmend in Richtung einer starken Unterdrückung von Internet- und Telekommunikationsstruktur. Kuba dockt also auf gewisse Weise an ein noch ausgeklügelteres, zentralisierteres Zensursystem an. Das Internet, was die Kubaner durch dieses Kabel zu sehen bekommen, wird nicht das echte Internet sein. Und das größte Problem ist, dass China als technischer Kooperationspartner dabei ist.
Telecomunicaciones Gran Caribe, ein extra zum Zweck des Kabelbaus gegründetes staatliches Joint Venture aus Venezuela und Kuba, führt das Projekt aus. Für die Installation des Kabels ist Shanghai Bell verantwortlich, ein chinesisches Subunternehmen der französischen Firma Alcatel-Lucent. Nach Kenntnis des US-amerikanischen Kuba-Experten Larry Press geht die Kooperation aber noch weiter. Demnach hat China Venezuela Geld geliehen, um den Kabelbau zu bewältigen und im Tausch dafür Aufträge erhalten. Mithilfe aus den Vereinigten Staaten hätte Kuba sein Netz über einen kürzeren Weg bekommen können. Die dort ansässige Firma Telekuba hatte nach der Lockerung des amerikanischen Embargos durch Obama 2009 die Genehmigung bekommen, ein Kabel von Key West bis Havanna zu legen. Das lehnte aber die kubanische Regierung ab und stellte weitere Bedingungen an die USA. Nun dockt Kuba erst einmal an den politischen Partner Venezuela an, mit chinesischer Unterstützung. Könnten dies die Anfänge sein für ein sozialistisches Parallelnetz?
Anja Krieger über die kubanische Unterseeglasfaseranbindung. Der Markt der weltumspannenden Unterseekabel ist selbst für Experten schwer zu überblicken. Es gibt transnationale Unternehmen, staatliche Kooperationen, politische Absichten und natürlich wirtschaftliche Interessen. Viele Einflüsse also.
Wir sprachen vor der Sendung mit dem Schotten Ewan Sutherland darüber, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Er ist Berater für Telekommunikationsstrategien in Brüssel und er hat uns erklärt, dass der Einfluss Chinas im internationalen Kabelmarkt ganz rapide ansteigt.
An eine Art sozialistisches Parallelnetz im Fall Kuba, daran glaubt er jedoch nicht. Für ihn geht es dabei vorrangig um wirtschaftliche als noch um eher politische Aspekte. Zuerst wollten wir aber von ihm wissen, warum diese Unterseekabel überhaupt so wichtig sind.
Viele Länder wollen ihr Breitbandnetz ausbauen und dafür sind Unterwasserkabel ein wichtiges Thema, wie zum Beispiel aktuell in Afrika. Und für Inselstaaten ist das ein echtes Problem, solche Kabel zu rechtfertigen. Auch die Handelsebene im Hintergrund, die wir als Verbraucher gar nicht mitkriegen, muss in Ländern wie Kuba oder in Afrika oder den Seychellen vorbereitet sein, um Breitband-Internet zur Verfügung zu stellen.
Aber gerade im Fall Kuba, Sie würden kein Risiko sehen, dass hier eine Art sozialistisches Subnetz entsteht?
It's always tricky to say what is left of socialism. We have the Chinese involved in this.
Ich weiß nicht, ob man die Chinesen noch sozialistisch nennen kann. Da stehen enorme kapitalistische Interessen dahinter. Die Chinesen haben gewaltige Produktionskapazitäten. Die müssen ausgelastet werden. Dafür müssen sie internationale Märkte erobern. Deshalb haben sie ein Interesse daran, die Kabel zu verlegen und so die Nachfrage für Produkte zum Beispiel von ZTE oder Huawei zu steigern. Diese Namen sagen vielleicht wenigen etwas, aber sie stehlen auf vielen Produkten, auch zum Beispiel von der Telekom oder von E-Plus in Deutschland.
Or E-Plus in Germany. So you don't see them, but the Chinese equipment is there, certainly very, very strongly there in developing countries.
Sie haben schon ein paar Namen von Telekommunikationsunternehmen genannt. Welche Länder oder Firmen spielen Ihrer Meinung nach die größte Rolle auf dem Markt für die Infrastruktur von Glasfaserkabeln?
Well, Tata Communications.
Die Firma Tata Communications ist zwar in Indien, hat ihre Finger aber in allen möglichen Geschäften. So haben sie beispielsweise die Konkursmasse von Unternehmen aufgekauft, die Unterseekabel verlegen. Alcatel-Lucent ist ein französisch-amerikanisches Unternehmen, die nicht nur Unterseekabel verlegen, sondern auch herstellen. Das sind so die großen Spieler auf dem Feld. Und dann gibt es noch die chinesischen Hersteller von Endgeräten.
Telecoms equipment to the wholesalers, to the Deutsche Telekoms, the British Telekoms, the AT&Ts of this world.
Wer besitzt denn eigentlich diese Unterseekabel? Und viel wichtiger noch, wer kontrolliert den Datenfluss innerhalb dieses Kabelnetzwerks?
Die Eigentumsverhältnisse sind ein unglaublich kompliziertes Feld. Diese Kabel bedienen verschiedene Länder und verschiedene Interessen. Manche Leitungen werden von einzelnen Unternehmen eingerichtet. In der Karibik könnte das Cable and Wireless ein englisches Unternehmen sein. Und dann gibt es Leitungen, an denen viele Parteien beteiligt sind, weil sie beispielsweise mehrere Inseln bedienen, außerdem nach Amerika oder nach Mexiko führen. Jedes Land, das an diese Leitung angeschlossen ist, ist auch finanziell daran beteiligt, weil es ein riskantes Geschäft ist. Wenn das Kabel aber erstmal liegt, wird die Kapazität auf verschiedene Geschäftszweige aufgeteilt. Die Kapazität ist wirklich gewaltig. Sie wird dann für Telefon, Internet, Radio und sogar Fernsehen verwandt.
Glauben Sie, dass diese Kabelnetze die digitale Spaltung in der Welt bekämpfen können? Also sehen Sie eine Art sozialen oder politischen Wert in diesen Datenleitungen?
Ja, clearly.
Das war sicherlich der Fall, als wir ursprünglich über die digitale Spaltung gesprochen haben im Midland-Bericht in den frühen 80ern. Da gab es gewaltige Unterschiede, zum Beispiel beim Zugang zu Telefonen. In Westdeutschland oder dem Vereinigten Königreich hatte fast jeder Haushalt ein Telefon. 1989 gab es in Ungarn nur 10 Telefone pro 100 Einwohner. Und in einigen Teilen Afrikas gab es nur ein Telefon auf 100 Einwohner. Heute dagegen hat fast jeder ein Mobiltelefon. Es gibt zig Millionen Mobiltelefone weltweit. Spannend wird es jetzt, all diese Leute ans Internet zu kriegen. Und das bedeutet, weltweit ausreichend Kapazität zu haben.
Ja, dann schauen wir doch mal auf das, was die Kabel bringen, das Internet. Manche sagen, das ist ein Katalysator für Demokratie, andere halten das Netz eher für das perfekte Überwachungswerkzeug. Wie sehen Sie die Rolle des Internets?
Well, the bit we do know for quite certain is the economic benefit.
Was unstrittig ist, ist der wirtschaftliche Faktor. Wirtschaftswachstum hängt stark mit dem Zugang zum Internet zusammen. Das ist beispielsweise in Deutschland auch der Grund, warum jetzt die Regierung breitbandiges Internet in ländliche Regionen bringen will, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist in anderen Ländern nicht anders, auch wenn die Pläne jetzt vielleicht nicht so ausgereift sind oder dafür nicht so viel Geld ausgegeben wird. Beim Wirtschaftsfaktor sind sich alle einig. Uneinigkeit herrscht beim Zugang zu kulturellen oder gesellschaftlichen Inhalten. Solche Inhalte kann man von Deutschland aus jedem weltweit zugänglich machen. Für Entwicklungsländer ist das ein großer Gewinn, Da herrscht so eine Art Diaspora. Man kann von einer kleinen karibischen Insel aus einen weltweiten Markt außerhalb erreichen. Nehmen Sie beispielsweise Samoa im Pazifik. Für Samoa lohnt es sich finanziell, wenn Menschen woanders sich mit Ereignissen dort identifizieren, auf dem Laufenden bleiben, dann geben sie auch Geld aus. Die politische Seite ist allerdings nicht so einfach. Das wird alles innerhalb eines Landes geregelt. Früher hat man einfach einen Radiosender dicht gemacht oder so. Aber das Internet zu filtern, das muss innerhalb eines Landes passieren.
It's much trickier now. You're going to have to, if you're going to filter that, you're going to have to do that domestically.
Wenn man sich mal die wirtschaftspolitischen Verbindungen zwischen China, Venezuela und Kuba anschaut, was das neue Unterseekabel angeht, sehen Sie da eigentlich eine Gefahr der Zensur?
Not really, because you can. How do you access material on the internet?
Nein, eigentlich nicht. Wie kommen Sie an Inhalte im Netz? Vieles davon passiert vor Ort. Dinge werden durch sehr ausgereifte Mechanismen blockiert. Zu sagen, dies ist eine kommunistische Leitung, deshalb erlauben wir darüber nur kommunistische Inhalte, das ist nicht so einfach zu machen. Normalerweise kaufen Firmen einen Teil der Kapazität des Netzes und übertragen ihre Inhalte darüber. Auch wenn man diesen Abschnitt der Leitung filtert, haben sie immer noch all die, die vor Ort Inhalte einstellen. Ich komme aus dem Vereinigten Königreich und wir sperren gerade Leute weg, die innerhalb des Landes über Facebook Aufstände organisiert haben.
We've been sending people to jail for posting things on Facebook domestically, trying to organize riots.
Vielen Dank, Ewan Sutherland. Das Gespräch können Sie auch nachhören, wenn Sie wollen. Breitband gibt's nach der Übertragung im Radio auch als Podcast im Netz. Und dort haben wir schon jetzt ziemlich viele interessante Links zum Thema Unterseekabel und Datennetze für Sie zusammengetragen. Zum Beispiel eine interaktive Weltkarte mit allen Kabeln, die unsere Kontinente digital verbinden. Mehr dazu auf breitband.deradio.de.